Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf Sport 1. In einer Woche, wo wir Pause gemacht haben, sind wir jetzt wieder zurück aufgrund von Urlaub. Konnten wir letzte Woche nicht aufnehmen. Wollen natürlich aber drüber sprechen, über das, was seitdem passiert ist, denn natürlich der Meisterschaftskampf und der Abstiegskampf spitzen sich weiter zu. Wir haben jetzt endgültig einen Dreikampf ganz unten und auch ganz oben. Deswegen wollen wir drauf schauen. Mein Name ist Sebastian Mühlhoff und ich begrüße heute wieder meinen geschätzten Kollegen Robin Buditz. Hallo Robin.
Ja, hallo Sebastian und jetzt sind wir hier in der heißen Phase angekommen und es, wie du schon gesagt hast, spitzt sich auf 3-3 zu, oben wie unten.
Ja, also so sieht es einfach aus, das müssen wir knallhart sagen, da haben uns die Ergebnisse von den vergangenen Tagen doch nochmal extrem Spannung versprochen. Natürlich, ich meine gerade natürlich die Magdeburger sind ja jetzt natürlich die Mannschaft, die jetzt ein bisschen aufholen wird. Dieser Woche gleich drei Spiele, die sie vor der Brust haben. Das ist natürlich alles andere als einfach. Aber Robin, wenn wir uns das bisher angeschaut haben von den Magdeburgern, das wirkte jetzt auch zuletzt wirklich sehr, sehr souverän. Also da muss man sich, glaube ich, aus Sicht als Magdeburg-Fan wenig Gedanken machen, denn gerade das Spiel gegen Hannover, fand ich, haben sie sehr souverän gespielt.
Ja, die Magdeburger habe ich ja, ne, als wir vor zwei Wochen gesprochen haben, habe ich für mich die Magdeburger als, ja, eher fast als Favoriten, ganz, also als leichten Favoriten in diesem sehr engen Dreierkampf da oben, sage ich mal, für mich so genannt, weil sie auf mich doch mit der Erfahrung und der Tiefe des Kaders, jetzt wieder Tiefe des Kaders, nachdem alle halbwegs wieder fit sind, doch sich am besten präsentiert haben und einfach diese Erfahrung da dann mitspielt. Und ich finde, dieses Spiel gegen Hannover hat das schon gezeigt. Das war eine beeindruckende Vorstellung in meinen Augen. Also Hannover in allen Ehren geht ein bisschen die Luft aus, aber ist natürlich nichtsdestotrotz kein Fallobst oder mal eben so zu schlagen. Und dieses 34-28, das war schon ein relativ souveräner Auftritt von den Magdeburgern und damit haben sie den Druck auf Melsungen und die Füchse aus Berlin definitiv aufrechterhalten, wenn nicht gar erhöht in meinen Augen.
Definitiv, da bin ich absolut bei dir. Also ich denke, da müssen wir uns wirklich keine Gedanken machen. Die sind wirklich jetzt in dieser Schlussphase extrem heiß. Ich fand, das haben sie wirklich sehr, sehr souverän runtergespielt. Gisli Christi hat zwar sehr stark gespielt, um irgendwie Magnusson ist genau auch wieder jetzt in dieser Schlussphase in Topform, hat ja nochmal seinen Vertrag verlängert, also auch nochmal bewiesen, hey, ich möchte ja auch langfristig in Magdeburg bleiben. Das ist natürlich für den Verein extrem schön. Und wirkt auch nochmal extrem motiviert. Ne? Auch da 70% Quote gehabt. Magnus Saugstrup auch sehr, sehr gut im Spiel gewesen. Also von daher, es hat einfach alles gestimmt. Sergio Hernandez war einfach perfekt in Form. Und genau das brauchst du. Deine besten Spieler müssen in Form sein. Und das scheint beim SC Magdeburg wieder, ja, wie die Faust aufs Auge zu passen.
Total. Ich glaube, dass da auch einfach, ne, diese Mischung aus Bennett Wiegert, der dann genau diese Phasen, diese Saisonphasen in den letzten Jahren erlebt hat und echt erfolgreich gecoacht und gemeistert hat und daran sicherlich auch gewachsen und nochmal Erfahrung gesammelt hat. Und wir brauchen nicht drüber reden, der Kader ist halt auch relativ stabil gut zusammengeblieben, hat mit Felix Klar natürlich nochmal einen echt starken Spieler dazu gewonnen und hat bewiesen in den letzten Saisons, dass sie genau das können, diese Crunch-Time-Phase der Saison und sich in diesen engen Spielen durchsetzen können. Und daher glaube ich auch weiterhin, halte ich an meiner Aussage fest, auch wenn es weiterhin noch ein Punkt Rückstand ist, dass die SC Magdeburg für mich da im Titelrennen weiterhin der Favorit ist.
Ja. Das würde ich dir nicht unbedingt nicht groß widersprechen wollen, aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass die anderen Teams auch sehr, sehr gut sind. Lass uns zu den zwei Teams kommen, die oben auch noch mit dabei sind. Füchse Berlin mal eben mit 43-28 über Frisch auf Göpping hinweggebügelt. Also auch die Berliner sind echt on fire gewesen. Das war wirklich eine beeindruckende Vorstellung, wie ich finde. Und zumal Matthias Gitzel ja noch auf Rekordjagd ist, der kann seinen eigenen Rekord aus dem Vorjahr noch brechen und der scheint irgendwie auch nicht aufhören zu wollen.
Ja, es ist komplett irre, ne? Wir stehen am 30. Spieltag und die Füchse haben die 1000-Tore-Marke gerissen, ne? Einfach 1000 Tore diese Saison schon geworfen. Absurd gutes Torverhältnis mit plus 175, also da kommt wirklich kein anderes Team auch nur annähernd dran. Und es ist Offensivspektakel, dass die da abreißen. Das macht schon richtig, richtig Bock, sich das anzugucken. Matthias Gitzel, klar, also ich glaube, dass ihm dieser Rekord herzlich egal ist, unter dem Gesichtspunkt, dass dann doch vielleicht die erste Meisterschaft für die Füchse ein bisschen wichtiger ist, kann ich mir vorstellen, aber das ist halt eine beeindruckende Vorstellung, ne? Den Göppingern wirklich gar keine Chance gelassen. Gefühlt 28 Gegentore, würdest du denken, oh, ist ein bisschen viel, aber wenn du dann siehst, dass du 43 wirfst, dann ist es auch wieder okay.
Ja, du, das ist im Endeffekt natürlich ne, schon auch extrem wichtig, auch natürlich so eine Torfdifferenz, ne? Weil da könnte es ja am Ende drauf ankommen. Und die Füchse haben einfach eine Torfdifferenz von plus 175. Ja.
Das ist Wahnsinn.
Als Vergleich, Magdeburg und Melsung haben 116 beziehungsweise 117. Also das ist einfach mal ein Riesenunterschied, den du auch nicht mehr ja, so aufholen kannst in dieser Zeit. Also von daher wird es wahrscheinlich wirklich darauf ankommen, okay, wer hat am Ende die wenigsten Minuspunkte?
Ja, das ist echt, also ich könnte mir fast vorstellen, dass es sich irgendwie, gut, ne, jetzt müssen die Füchse Berlin und Melsung natürlich irgendwie noch Punkte lassen, damit es da wieder pari pari wird. Eine Niederlage und Magdeburg, wenn die weiter durchziehen, sind, sage ich mal, vorne dran. Aber das Torverhältnis spielt schon noch eine, kann noch eine interessante, spannende Rolle spielen. Und da bin ich mal, ja, das wäre doch komplett wild, oder nicht? Also, und am Ende spitzt sich alles auf in was ist es? In einer Woche zu, ne? In einer Woche steigt das Topspiel, das spielen die Füchse gegen Melsungen.
Genau, und da kann es wirklich, oder da geht es um die bekannte Wurst, da wird es wirklich nochmal richtig um alles gehen. Also ich denke, wenn man sich das anschaut, ich meine natürlich, die Magdeburger werden hoffen, dass im Idealfall beide irgendwie noch Punkte lassen. Aber ich meine, wenn aufgrund des Restprogramms wäre es wahrscheinlich für sie besser, wenn Melsung Punkte liegen lässt und dann für die Füchse noch bei irgendeinem anderen Spiel, weil ich meine, die müssen ja auch noch gegen Gummersbach und die Rhein-Neckar-Löwen, wo man vielleicht auch schon mal Punkte lassen kann, während dann Melsung vielleicht gegen Eisenach, Potsdam und Lemgo wahrscheinlich das schon auf jeden Fall der Favorit ist. Also es wird extrem spannend, wie es da noch abgehen kann, weil auch, wie gesagt, Melsung ja auch in einer extrem guten Form auch einfach ist, ne? Auch sie, klar, da sind viele Verletzte mit dabei, aber auch da souverän gelöst gegen Wetzlar, fand ich, war teilweise auch deutlich, was am Ende gewesen ist mit 33-27. Die sind auch ja voll da in dieser entscheidenden Phase.
Total, brauchen wir nicht drüber reden, ne? Wir reden ja über drei Teams, die gerade auch einen Lauf haben von 5 respektive 6 gewonnenen Spielen in Serie. Also da gibt sich aktuell fast keiner die Blöße. Und dann ist es halt wirklich so weit, in einer Woche trennt sich die Spreu vom Weizen. Für mich ist es das entscheidende Spiel um die Meisterschaft natürlich. Dann verabschieden sich die Füchse, beziehungsweise einer von beiden, die Füchse oder Melsungen, da oben raus. Und dann ist es halt nur noch die Frage, wer strauchelt, ob dann gegebenenfalls noch einer strauchelt. Bleibt total spannend, aber Melsung hätte ich einfach nicht gedacht, muss ich sagen. Hut ab, absoluter Respekt, dass die sich da so gefestigt oben drin zeigen. Jetzt am Wochenende ja auch noch die Chance, einen Titel zu holen bei den ERF, beim ERF Final Four. Das ist schon eine bombenstarke Saison von den Melsungern.
Ja, definitiv. Also wirklich, das muss man einfach so knallhart anerkennen. Ich meine, die Hinrunde war sowieso schon stark und auch noch in der Rückrunde, obwohl es ja dann auch wirklich teilweise personell echt eng geworden ist, ne, viele Verletzungen gehabt, immer wieder Schockmomente. Muss es mal wirklich sagen, sie kämpfen sich da immer wieder rein, sie finden immer wieder Mittel und Lösungen da, ihre Punkte zu holen. Ich finde Ian Baroufet beispielsweise überragend bisher, also der macht da immer wieder richtig tolle Spiele, ist eine verlässliche Säule, auch von der 7-Meter-Linie. Also das macht extrem viel Spaß, dieser Mannschaft zuzuschauen und muss man einfach wirklich sagen, die geben sich nicht auf, die fighten, die haben ein Ziel vor Augen, die wollen sich unbedingt einen Titel sichern. Ob wer es jetzt am Ende wird, müssen wir mal sehen. Wie gesagt, das mit dem DFB-Pokal hat ja nicht funktioniert, bekanntlich. Aber ich denke schon noch, dass sie einfach wirklich auch einen Trainer an der Seitenlinie haben mit Roberto Garcia Parondo, der da wirklich ja extrem drauf pocht und der da wirklich immer wieder seine Mannschaft super einstellt und sich auch nicht beschwert über die Voraussetzungen, sondern einfach versucht, das Beste draus zu machen. Und ich glaube, das ist das, was man von einem Trainer verlangen kann, dass er versucht, auch wenn es schwierig ist, immer die beste Aufstellung, die beste Taktik zu finden, um den Gegner möglichst zu bezwingen.
Ja, total. Also die Mischung funktioniert einfach diesmal, ne? Es waren immer irgendwie die letzten Jahre, war in Melsungen immer so ein bisschen irgendwie irgendwas Komisches mit dabei. Da passte das Verhältnis Trainer-Mannschaft nicht so ganz. Dann gab es immer irgendwie ein, zwei Spieler, die so ein bisschen irgendwie ihre Allüren hatten und sich nicht ganz unterordnen bzw. einordnen konnten. Und wenn wir jetzt aber mal gerade auch, du hast es gerade dort Barufeld angesprochen, jetzt haben wir einen Christopanz dabei, der vielleicht, wo man dachte, boah, passt der in diese Mannschaft? Ist der vielleicht jemand, der diese Allüren hat? Aber gerade der im Zusammenspiel mit dem Trainer, glaube ich, konnte sich dann auch einordnen, beziehungsweise auch ein bisschen unterordnen. Und wenn ich über dieses Team so, über diese Mannschaft so drüber gehe, da sticht für mich nicht der eine Spieler heraus. Also ich kann dir jetzt auch nicht sagen, für mich ist in dieser Melsunger Mannschaft ist dieser eine Spieler das prägende Element, sondern Melsungen steht da oben, weil sie ein richtig geiles, starkes Team sind dieses Jahr. Ne? Bei den Füchsen sticht Gitzel absolut heraus und mit Abstrichen auch noch Lasse Andersson. Das sind absolute Scorer. Wenn die beiden wegfallen, dann ist es, dann kriegen die Füchse Berlin richtig Probleme so. Aber in Melsungen sehe ich irgendwie das ganze Team einfach dieses Jahr an einem Strang ziehen und das Team ist der Star. Vielleicht sogar eher der Trainer, der dieses Team geformt hat. Und das könnte für Melsungen endlich mal reichen dann.
Ja, definitiv. Also ich meine, man wird's ihn schon schon wünschen auf jeden Fall. Das ist es schon. Also ich glaube auch einfach, das ist eine Mannschaft, die ich glaube auch in den letzten anderthalb, 2 Jahren echt viele Sympathiepunkte wieder zurückgewonnen hat. In Melsungen war ja gern auch mal ein Team, was jetzt nicht unbedingt so bei den gegnerischen Fans unbedingt beliebt war, aber wirklich, das ist ein anderes Bild, was diese Mannschaft abgibt. Sehr ja einfach eine tolle Mannschaft, eine tolle Truppe, ein toller Trainer, der mit dabei ist und nicht mehr so diese, ich will es jetzt nicht böse sagen, aber diese Kloppertruppe, die sie mal auch zu Zeiten von Michael Roth gewesen sind mit den Müller-Zwillingen, wo man einfach gegen diese Abwehr überhaupt nicht gerne spielen wollte, sondern es ist einfach eine komplett andere Mannschaft. Weiterhin trotzdem hart verteidigen, so ist es jetzt nicht, aber jetzt vielleicht nicht mehr immer so überhart, wie sie jetzt gerne mal mit den Müller-Brüdern gewesen ist. Also von daher ist es wirklich ja extrem Spaß. Und ich muss dazugeben, ich habe mittlerweile mehr Sympathien für die MT, also das ist ja auch etwas Positives.
Ja, vor 2 Jahren wäre das
Ja.
schrecklich, das so hier so zu teilen. Ich muss noch eine Sache noch sagen bei Meldungen, was natürlich heftig werden könnte, ist, wenn es jetzt in die wirklich wichtigen Spiele in einer Woche gegen Berlin geht, aber jetzt auch am Wochenende beim ERF Final Four, ob da nicht der Ausfall von Simic im Tor vielleicht dann doch den titellosen Saisonabschluss besiegeln könnte. Das weiß ich nicht unbedingt. Also, das könnte schwierig werden, finde ich.
Ja, das könnte definitiv ein Thema sein. Also Moraski hat schon immer mal wieder gute Ansätze gezeigt, ob er das wirklich so konstant jetzt auch zeigen kann, auch jetzt gerade an dem Wochenende. Das werden wir mal mit Sicherheit sehen, da werden wir uns mit Sicherheit eigentlich noch mal ein bisschen genauer mit beschäftigen. Aber das ist schon auch auf jeden Fall ein Thema. Ich meine, sie haben ja jetzt schon noch jemanden gefunden, der jetzt die Rolle übernehmen wird. Laszlo Bartosz kommt jetzt zur kommenden Saison für ein Jahr, damit sie noch jemanden haben, um halt ein bisschen ja, mehr Spieler auf der Position zu haben, weil sie haben ja mit Christoph Pollas jetzt schon jemanden geholt, aber der ist schon noch ein bisschen sehr jung und da wollte man einfach noch einen Routinier dabei haben und nicht halt wieder Carsten Nichtern aktivieren müssen. Und ich bin mal gespannt, wie dieses Duo, das sie auch aus der ungarischen Nationalmannschaft ja schon noch kennt, da vielleicht wirklich dann noch ja in der Phase, wo dann Simic halt nicht mit dabei ist, dann helfen kann. Aber bis dato muss halt Morawski funktionieren, weil sonst wird es halt schwierig. Und dann könnte es wirklich am Ende dazu kommen, dass man, obwohl man eine starke Saison gespielt hat, obwohl man in 2 Final Fours gewesen ist, man am Ende titellos dasteht. Und ich glaube, das würde denen schon noch sehr wehtun, auch wenn sie natürlich die Situation kennen. Aber ich glaube, wenn du so nah dran bist immer, tut das einem echt weh, wenn du es dann halt nicht schaffst.
Ja, absolut.
Ja,
Das
definitiv.
ist das irgendwann ist es im Kopf drin, ne?
Ja, das ist es nämlich. Und deswegen muss man ein bisschen aufpassen, auf jeden Fall, ja.
Ja.
Genau, dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier mal den Cut, gehen in eine kurze Pause und kommen gleich zurück, sprechen noch ein bisschen zu anderen Teams und werfen natürlich dann noch den Blick in den Tabellenkeller, denn dort ist es weiterhin extrem spannend und auch da, wie gesagt, haben wir ein Dreier-Duell, aber dazu gleich mehr hier bei Anruf im Handball-Talk auf Sport1. Ja, jetzt sind wir zurück und wollen natürlich weiterhin den Blick werfen auf die Liga und natürlich auch darüber reden, dass die Hannover Burgdorf, wir hatten sie gerade schon erwähnt, jetzt natürlich rausgefallen ist. Robin, da muss man jetzt noch ein bisschen noch aufpassen, ne? Aktuell Platz 5. Ich meine, klar, Platz 6 würde wahrscheinlich reichen für Europa, aber ist jetzt ein bisschen schade, dass man jetzt mit 2 Niederlagen da halt oben jetzt rausgefallen ist. Soll jetzt nicht den Eindruck trüben, aber man ist jetzt halt dann nur noch 5 in Anführungsstrichen und muss jetzt halt ja ein bisschen darauf hoffen, dass es noch ein bisschen Unterstützung gibt, dass man mit dabei ist.
Total. Also, aber am Ende sieht man halt, dass es gegen die absoluten Top-Teams gerade zum Ende der Saison in dieser Crunch-Time-Phase noch nicht ganz reicht, ne? Also junges Team, super gespielt, geiler Handball, der einfach Spaß macht, sich anzugucken. Aber das sind dann doch einfach, ja, gegen Melsungen und Magdeburg, deutliche Niederlagen gewesen.
Ja. Finde ich auch, ich meine, wir hatten es ja schon mal drüber gesprochen. Ich finde halt, man hat auch so in beiden Spielen gemerkt, dass sie wahrscheinlich von den Top 6 Mannschaften da oben einfach, ja, das schlechteste Torwartduo einfach hatten, ne? Weil das war ja schon auch einfach sehr, ja, auffällig.
Absolut. Ich glaube, dass das aber auch was ist, was Hannover-Burgdorf auf dem Schirm hat und woran gearbeitet wird. Du hast aber das angesprochen, sie sollten sich jetzt tunlichst irgendwie vermeiden, diese Saison, die wirklich, wirklich gut war, irgendwie noch, ja, ich von wegwerfen kann, will ich gar nicht reden, weil wegwerfen können sie die nicht mehr. Es war eine Spitzen, es war eine super Saison, die sie gespielt haben, hat echt Spaß gemacht. Nur es kommen jetzt halt im Juni noch Spiele gegen Kiel und Gummersbach. Und da kann es halt auch irgendwie schnell mal passieren, dass sie Europa verpassen und dann Sechster werden.
Ja, und das gilt es im Idealfall zu vermeiden, weil ich meine, jetzt als Fünfter würden sie profitieren, dass der THW Kiel den DFB-Pokal gewonnen hat. Das wäre auf jeden Fall sehr hilfreich. Ja, also da wäre man ja auf jeden Fall mit dabei. Jetzt als Sechster könnte es, je nachdem wie halt das European Final Four verläuft, echt ein bisschen blöde laufen. Da kann man hoffen, dass vielleicht Flensburg das Ding gewinnt. Dann ist man, glaube ich, auch definitiv durch, wenn die Flensburger Sechster bleiben. Also ja, aber das muss man halt hoffen, weil auch die Flensburger ja auch mal, sag ich mal, so sehr unkonstant in ihren Leistungen ja insgesamt sind. Also deswegen kann das für Hannover echt hinten raus ein leicht bitterer Saisonverlauf werden, weil auch noch, ne, du spielst auch noch in Flensburg. Also ja, ich meine, das ist immer das Gute, du bist halt nach ganz unten abgesichert, denn ich meine, der Lemgo auf Platz 7, das sind schon mal 8 Punkte Vorsprung und die spielst du einfach nicht mehr, wenn du noch gegen Potsdam ran musst. Also das ist zumindest geklärt, aber ja, könnte schon ein bisschen blöd laufen, wenn die jetzt nicht aufpassen, definitiv.
Ja, absolut, absolut. Aber gut, also ne, Sechster werden sie auf jeden Fall. Das könnte eventuell dann noch für Europa reichen und so oder so,
Definitiv.
sage ich. Es ist eine echt starke Saison von
Ja.
Hannover. Wenn sie da auf der Torhüterposition nachlegen können, beziehungsweise weiter, sage ich mal, eine Transferpolitik verfolgen, wie sie es die letzten Jahre gemacht haben, dann werden sie auch weiterhin da oben mitmischen. Und ich
Definitiv.
würde mich für sie freuen. Ich würde mich einfach freuen, sie auch international spielen zu sehen.
Ja, definitiv. Schöner Handball, tolle Abwehr. Und das hat wirklich, ja, Christian Puckhoff hat da wirklich eine tolle Truppe zusammengestellt. Und ja, ich glaube, das wird man ihnen auf jeden Fall wünschen. Und ja, wie gesagt, da müssen wir einfach mal schauen. Wie gesagt, THW Kiel gerade auf 4 mit 16 Minuspunkten, die Flensburger auf 6 mit 18 Minuspunkten. Beide müssen noch gegen Hannover. Also es wird mit Sicherheit da noch spannend werden, wenn dann diese Plätze hinter diesen Top 3 jetzt ein bisschen belegen wird. Spannend ist aber auch, Robin, wenn wir ein bisschen weiter tiefer in den Tabellenkeller schauen. Denn dort haben wir drei Mannschaften, die auch 2 Punkte voneinander entfernt sind nach aktuellem Stand. Zumindest bei den Pluspunkten sieht es so aus. Stuttgart mit 14 zu 44 Punkten auf Platz 15, Erlangen mit 14 zu 48 auf Platz 16 und die SG Bibin Bietigheim mit 12 zu 46 auf Platz 17. Also von daher, das wird auch da richtig heißer Tanz werden.
Das ist ein absolut irrer Abstiegskampf, ne? Es ist total verrückt, vor allen Dingen, weil Bietigheim noch gegen Erlangen und gegen Stuttgart spielt. Das Spiel in Stuttgart von der SG BWM Bietigheim ist noch diese Woche. Wir nehmen jetzt heute am Donnerstag auf, das Spiel ist am Samstag. Und das Spiel der Bietigheimer gegen Erlangen, glaube ich, wird auch so ein richtig entscheidendes Spiel. Das ist dann am Anfang Juni, am 1.6. Aber die letzten Tage, Wochen, Spiele haben uns ja schon echt verrücktesten Abstiegskampf geliefert, ne? Also Erlangen gewinnt das Ding in Stuttgart und Bietigheim gewinnt zu Hause mit einem gegen Göppingen und alles ist wieder offen. Stuttgart wird voll in den Sog gezogen. Das ist einfach krass.
Ja, und es ist wirklich, es könnte für Stuttgart jetzt halt richtig, richtig bitter ablaufen, ne? Also die könnten da jetzt echt der große Verlierer unten raus werden, weil sie einfach, ja, zu wenig gepunktet haben, jetzt 4 Niederlagen in Folge. Das könnte für die sich einfach schon mal so ein bisschen rausgekämpft hatten, jetzt nochmal echt wirklich extrem eng und extrem bitter werden, weil Tordifferenz 100 minus 127 ist auch nicht so die beste. Das könnte, ja, auf ein schlechte Saison total herauslaufen. Aber man muss einfach auch schauen, 771 Tore ist halt auch einfach zu wenig für eine Mannschaft.
Ja, absolut, viel zu wenig. Also Stuttgart hat irgendwie gedacht, wir schlängeln und mogeln uns hier durch. Nächste Saison kommt Mischa Kaufmann, dann wird alles besser. Boah. Das könnte der Totalausfall werden.
Ja, definitiv.
Vor allen Dingen unter dem Gesichtspunkt, dass sie dann auch, weißt du, das wird irgendwie die ganze Zeit immer auf Kai Häfner gesetzt, dass der die vielen Tore macht. Du hast eigentlich mit Lenny Rubin zum Beispiel auch einen Spieler, der müsste eigentlich mindestens 6, 7, 8 Hütten pro Spiel machen. Wenn ich den in der Nationalmannschaft sehe und dann aber in Stuttgart, das ist so unerklärlich für mich.
Ja. Das ist ein Riesenunterschied auf jeden Fall. Und vor allen Dingen halt, wie gesagt, ich finde halt, dass einfach aus der aus dem Rückraum einfach, wie gesagt, zu viel auf Häfner gesetzt wird. Sein Bruder Max, finde ich, ich fand ihn mal echt gut, aber irgendwie schafft er so den nächsten Schritt nicht. Da ist er echt zu viel auf und ab irgendwie in seiner Leistung, was echt nicht gut ist und was die Mannschaft echt nicht brauchen kann, weil er eigentlich wirklich eine Schlüsselrolle einnehmen soll. Und dann hast du dann auch wirklich auch junge Spieler, von denen du es auch natürlich erwarten kannst, dass sie nur so einem Abstiegskampf eine Rolle einnehmen. Und wenn ich dann halt aufs Restprogramm schaue, wenn die jetzt nicht gegen Bietigheim gewinnen, dann müssen sie zu den Rhein-Neckar-Löwen, daheim gegen die Füchse Berlin, und dann haben sie dann noch Göppingen und Leipzig, wo sie vielleicht auch nicht unbedingt der Favorit sind, vielleicht nicht ganz chancenlos, aber auch jetzt nicht so Gegner sind, wo ich sage, wow, da sind auf jeden Fall Punkte definitiv eingeplant, also das könnte jetzt echt bitter werden, und auch Göppingen, ich meine, ein bisschen aufpassen müssten die ja auch noch, auch wenn es jetzt immer noch 4 Punkte Vorsprung sind, aber oder 5 sind sogar, aber die Göppingen haben jetzt ja auch nicht mit Ruhm bekleckert zuletzt.
Nee. Die haben gesagt, so jetzt auch Liegestuhl-Mentalität, habe ich das Gefühl in Göppingen. Das irgendwie gefühlte Verweigerung. Aber nochmal auf Stuttgart. Also ich finde, wenn ich mir diesen Kader angucke, das darf niemals passieren, dass du da unten in diesen Strudel so krass reingerätst. So, ne?
Ja.
Das ist für mich unerklärlich. Und ich bin super gespannt, wer das Ding zieht. Und fände es ja irgendwie geil, wenn Bietigheim nicht absteigen würde, sondern sich da noch als lachender Dritter irgendwie durchsetzen würde und Stuttgart und Erlangen darunter, einer von beiden runtergeht.
Ja, ich bin extrem gespannt drauf, weil ich meine, wenn ich mir das Restprogramm von Erlangen angucke, klar, die müssen auch jetzt gegen Magdeburg nächste Woche, und dann haben sie halt die beiden Auswärtsspiele in Bietigheim und in Wetzlar. So, und ich habe halt irgendwie so das Gefühl, ich weiß nicht warum, aber ich hatte es auch schon bei einer letzten Aufnahme, dass Erlangen sich irgendwie retten wird. Die werden das irgendwie hingedeichselt bekommen. Irgendwie habe ich so den Eindruck, dass ich da irgendwie durchgeschummelt bekomme. Denn auch Wetzlar, ich meine, sie haben jetzt schon den Trainerwechsel vorgezogen mit Momir Ilic. Das hat jetzt auch noch nicht so wirklich für die Impulse gesorgt, die man sich vielleicht erhofft hat. Also Wetzlar muss, wie gesagt, auch ein bisschen auch noch aufpassen. Mit 18 Punkten sind sie auch noch nicht ganz weg, aber also auch in Wetzlar muss man sich auch dringend, dringend hinterfragen, meiner Meinung nach.
Ja, definitiv, definitiv. Aber ich glaube, Erlangen bin ich ein bisschen bei dir, weil ich glaube und sehe auch gerade jetzt zum Beispiel beim Spiel in Stuttgart, die haben einen großen Faktor, meiner Meinung nach. Und da können sie sich echt beglückwünschen, dass sie das hinbekommen haben, dass sie Viggo Kristjansson zu sich gelotst haben für diese Saison. Beziehungsweise in dieser Saison, weil der ist ein entscheidender Faktor am Ende, dass die nicht absteigen, sage ich.
Das würde ich wahrscheinlich gar nicht groß widersprechen.
Der ist da unten nämlich ein Spieler, der ein Spiel alleine entscheiden kann.
Genau. Und das haben halt, wenn du dir die anderen zwei Teams halt anschaust, Stuttgart und Bietigheim, das hast du halt da halt nur in Abstrichen halt, ne? Also da klar, vielleicht kann man Kai Häfner mal so ein Spiel an sich reißen, aber das hast du auch nicht vergessen, Kai Häfner ist halt auch nicht mehr der Jüngste. Und Viggo Kristjansson steht halt voll in der Blüte. Und das ist halt echt ein Faktor, den du halt echt nicht unter Acht lassen darfst. Und wie gesagt, das Rechtsprogramm ist wirklich machbar für Erlangen. Klar, die haben jetzt schon 2 Spiele mehr als die anderen beiden. Ich sehe halt auch noch nicht, dass jetzt beide jetzt diese 2 Spiele, die sie jetzt noch haben, so viele Punkte holen werden, dass sie schon genug Vorsprung auf Erlangen haben. Ja, also von daher, wahrscheinlich wird es einen der beiden schwäbischen Teams erreichen, zumal es auch immer extrem bitter werden kann. Denn Daniel Rebmann spielt ja jetzt am Samstag gegen Stuttgart sein neues Team. Also wenn er gut hält, kann er sein eigenes Team in die 2. Liga schicken.
Ja.
Ja, das könnte da für ihn echt echt extrem bitter werden. Aber wie gesagt, das ist noch längst nichts nicht entschieden, das ist noch längst nichts durch. Aber das wird wirklich wirklich extrem spannend, und noch Bietigheim, ne, auch noch mitspielen. In geheim gegen Flensburg, daheim gegen Magdeburg. Ich meine, du hast noch das Leipzig-Spiel, wo du vielleicht auch noch was holen kannst. Also es wird, glaube ich, auch da unten wirklich nochmal richtig, richtig spannend werden. Und das glaube ich auch, das kann auch sich auch erst im letzten Spieltag entscheiden, so wenn man sich das vielleicht anschaut.
Möglich wäre es auf jeden Fall, wenn wir so ein Herzschlagfinale bekommen. Meisterschaft und Abstieg noch nicht entschieden am letzten Spieltag, das wäre schon richtig krass.
Das wäre schon echt. Also ich glaube, da würden sich alle in der HBL-Zentrale die Hände reiben, wenn es genauso kommen würde. Denn darauf hat man immer, glaube ich, gehofft, dass es so extrem spannend ist. Wir hatten es ja schon mal wann war das, als, glaube ich, die Rhein-Neckar-Löwen da die Gute waren und immer oben mitgespielt haben, wo es dann letztlich ums Torverhältnis dann irgendwie ging. Also von daher bin ich da extrem gespannt drauf, ja, wie es diese Wochen dann werden. Wir haben jetzt ja noch ein, zwei Nachholspiele diese Woche. Und dann nächste Woche knallt es dann richtig Woche für Woche, Tag für Tag gefühlt irgendwie. Und ja, ich glaube, da wird man, glaube ich, extrem verwöhnt werden als Handballfan, weil es einfach um jedes Spiel geht, um jeden Punkt. Und da müssen ja auch Teams, die vielleicht jetzt schon durch sind, ne, wie Rhein-Neckar-Löwen oder auch Gummersbach, Lemgo, für die es eigentlich um nicht mehr so viel geht, eigentlich nur noch um die Platzierung, ob du jetzt Siebter oder Neunter oder was auch immer wirst. Aber die müssen sich da echt nochmal reinknien und dürfen sich da nichts vorwerfen lassen, dass sie seine Punkte abgeschenkt haben.
Ja, das wird auch keiner tun da. Also ja, da bin ich mir relativ sicher. Ne? Also da wird jeder versuchen, noch gerade sich mit einem guten Gefühl aus der Saison zu verabschieden. So, und wenn ich mir dann zum Beispiel, weiß ich nicht, die Tabelle angucke und die Lemgoer da sehe, ne, die spielen die beste Saison seit Ewigkeiten so. Also da wollen sie weiter dran schrauben. Ne? Die werden halt best of the rest. Das ist für die, guck dir das mal an, die lassen Gummersbach hinter sich, die lassen die Rhein-Neckar-Löwen hinter sich, die lassen Hamburg hinter sich, das ist für die Lemgoer, ist das ein Riesending.
Ja. Genau, definitiv. Also es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Geschichte. Also von daher, ja, auf jeden Fall Lemgo, glaube ich, kann auch sehr, sehr zufrieden sein mit Platz 7. Ob es jetzt wirklich am Ende so wird, müssen wir mal schauen. Das werden jetzt die nächsten Wochen noch da zeigen, weil es ja doch da extrem eng ist zwischen Platz 7 und Platz 9. Das sind auch nur zwei Punkte, die sich da trennen, so zwei Minuspunkte. Also von daher wird das auf jeden Fall da auch extrem spannend werden. Also wir werden uns auf jeden Fall auf eine heiße Schlussphase freuen können. Meine erste kurze Pause, kommt gleich zurück. Wir werden natürlich den Blick jetzt einmal aufs European League Final vor, denn da steht jetzt auch vor der Brust, ist irgendwie so mittendrin in diesem Saisonendspurt, wo es um extrem viel geht. Und da werden wir natürlich den Blick drauf werfen und auch noch einen kurzen Blick auf die EM nächstes Jahr, denn dort stehen jetzt die Gruppen fest, wollen natürlich noch den Blick darauf werfen und deswegen bleibt dann die Bahnhof einmal bei Talk auf Sport 1. Ja, und jetzt werfen wir den Blick weg von der Bundesliga auf die europäische Ebene und werfen den Blick schon so langsam Richtung Hamburg. Samstag, Sonntag ist es dort soweit. European League Final Four. Es geht wieder los in einem der großen Handballtempel in Deutschland und Robin mit drei deutschen Teams. Ist die Hoffnung groß, dass es wieder einen deutschen Sieger geben wird?
Ja, hallo, ey. Das werden wieder deutsche Handballspiele im europäischen Gewand, sag ich mal. Und für mich die deutschen Teams auch klarer Favorit. Mit Montpellier ist natürlich jetzt kein Fallobst irgendwie im Final Four mit dabei, ist schon ein ernstzunehmender Gegner. Aber ich glaube, dass wir ein deutsches Finale sehen werden. Und dann ist ein deutscher Titel natürlich auch möglich beziehungsweise nötig. Wenn das Finale natürlich schon so aus dem Band. Also ich glaube, dass der THW Kiel gegen Montpellier da definitiv die Oberhand behalten wird. Kiel ist echt, die sind gut drauf, die sind richtig gut drauf. Die spielen aktuell echt, echt soliden, guten Handball, haben Bock, sich da zu präsentieren und so richtig wieder Fahrt aufzunehmen. Und ich glaube, mit so einem Titel in der Hinterhand, beziehungsweise mit zwei Titeln in der Hinterhand, dann lässt sich die Spitze der Tabelle auch in der Bundesliga wieder angreifen, sodass wieder der THW Kiel vergangener Tage ab nächster Saison gegebenenfalls beobachtet werden kann. Und der THW, müssen wir ganz einfach sagen, hat natürlich mit Abstand den besten Torwart in diesem Final Four.
Ja, definitiv. Ich glaube, Andi Wolf, der wird da richtig heiß drauf sein, da sich einen Titel zu holen. Ist ja, wie gesagt, auch nochmal eine Chance. Ich meine, Patrick Winczek wird mit Sicherheit auch nochmal extrem motiviert sein. Das ist ja auch für ihn sein letztes Finalturnier in seiner Karriere. Der wird mit Sicherheit auch nochmal richtig Bock haben, zumal er auch gute Erinnerungen auch an Hamburg hat. Also von daher glaube ich schon, dass die Kieler da mit Sicherheit schon noch ein bisschen als Favorit reingehen, natürlich klar. Sie haben natürlich mit Montpellier ein Team, was sie jetzt halt im Gegensatz zu den anderen zwei jetzt halt nicht aus dem FF, aus der Bundesliga kennen. Aber trotzdem, glaube ich, sind die extrem heiß, extrem motiviert und wollen sich diesen Titel holen. Sie haben ja, glaube ich, bei der letzten Teilnahme bei der European League, glaube ich, auch gewonnen, habe ich mich nicht alles täusche sogar. Also von daher, glaube ich, ist man da schon sehr, sehr heiß drauf.
Ja, total. Also ich glaube, also mein Favorit ist der THW Kiel, muss ich sagen, habe ich aber auch schon vor zwei, drei Wochen gesagt, als die Finalpaarungen feststanden. Sie haben sich den Titel im DHB-Pokal geholt. Das hat, glaube ich, Rückenwind gegeben. Dann gehst du nochmal ganz anders in dieses Wochenende rein und auch, sage ich mal, in ein mögliches Finale dann. Und ja, ich bin gespannt, ob es dann Nordderby im Finale wird oder ob Melsungen dann da steht. Und ja, gegebenenfalls wirklich eine tragische Saison am Ende spielen muss.
Ja. Ja, lass uns mal ein bisschen auch über die Flensburger reden. Ich meine, wir haben sie jetzt, ne, im Meisterschaftskampf ein bisschen nach außen vorgelassen. Ich meine, klar, sie sind ja Titelverteidiger, das dürfen wir nicht vergessen, ne? Haben im letzten Jahr so bewiesen, dass sie auch in Hamburg damit sehr, sehr gut klarkommen. Auch die letzte Saison war jetzt auch keine überragende von ihnen. Meinst du, sie können diesen Erfolg wiederholen oder ist das auch einfach aufgrund dessen, dass Simon Pütlik fehlt und das doch im Rückraum irgendwie so sehr viel von einzelnen Personen abhängig ist, dass es noch da extrem schwer wird, ja, überhaupt ins Finale zu kommen?
Also ich glaube, dass ohne Simon Pütlik der Titel leider nicht drin ist für die SG Flensburg-Handewitt und es da dann diesmal nicht zum großen Wurf reichen wird, weil Simon Pütlik ist besagter Unterschiedsspieler in meinen Augen, wie es zum Beispiel ein Matthias, also nicht so ganz, wie es ein Matthias Gitzel in Berlin ist, aber für mich ist Pütlik schon ein klarer Ausnahmespieler, der Spiele entscheiden kann und gewinnen kann. Und er fehlt den Flensburgern. Und du siehst es, dass er denen fehlt aufgrund dessen, dass sie unfassbar unkonstant spielen. Also es ist ja ein wildes Auf und Ab, das die in den letzten Wochen, Monaten geliefert haben. Und ja, wenn es dann an einem Lasse Möller zum Beispiel hängt, der ist mir, der kann großartige Weltklasse-Spiele liefern, aber der kann halt auch echt mal 7, 8 Fahrkarten werfen. Kommt der ins Werfen und trifft jedes Ding, dann fliegt Flensburg da durch. Das ist möglich. Aber kommt der eben, kriegt man den gut in den Griff, kriegen die Melsunger den gut in den Griff oder kriegt man den im Finale im Zweifel gut in den Griff, dann ist es echt schwer für die SG Flensburg-Handewitt und vor allen Dingen auch die Generalprobe jetzt irgendwie gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Boah. Die fand ich schon echt mau, muss ich sagen, das Spiel, was sie da abgeliefert haben.
Ja, definitiv. Das war auch wirklich einfach zu wenig. Also ich finde, du merkst auch gerade irgendwie, dass auf der rechten Seite einfach dann noch zu wenig kommt aktuell. Also ich meine, der Keke Lücke in dem Spiel ja mit 4 Fehlwürfen gewesen. Auch Johan Hansen, ich meine, er wird kein Weltklasse-Spieler mehr werden. 2 von 4, wie gesagt, das ist so eine typische Quote für ihn. Und deswegen bin ich extrem gespannt, wie sie es halt hinkriegen. Ich glaube, es wird halt extrem viel über Lasse Müller und Emil Jakobsen laufen. Muss wahrscheinlich auch, damit sie da hinkommen, in diese erfolgreiche Situation. Aber ich glaube, das kann echt für sie auch schon wirklich im Halbfinale zu Ende gehen, dass sie dann halt dann nur Spiel um Platz 3 machen müssen. Und das wäre natürlich für die Flensburger auf jeden Fall eine verlorene Saison. Aber da muss man einfach jetzt, wie gesagt, im Kader gucken, dass man da einfach, ja, dringend irgendwie besser wird und dass man da einfach eine deutlich bessere Saison einfach spielt und dass man da einfach wirklich auch Qualität dazu gewinnt, weil aktuell, wie gesagt, ist es einfach auf diesen Positionen extrem schwierig und darfst halt einfach nicht davon einem schnellen Shooter abhängig sein, der halt mal, wie gesagt, überragende Tage hat, aber das wechselt sich auch mal ganz schnell mit schlechten Tagen ab und deswegen, ja, wird es dann sicher spannend zu beobachten sein. Ich würde es mir auf jeden Fall für Melsungen wünschen, dass sie im Finale stehen. Da mal gucken, ob sie dann vielleicht den THW Kiel sogar ärgern können und sich da vielleicht wirklich belohnen können. Ich traue ihnen das vielleicht eher zu, als noch wirklich jetzt im Endspurt der Bundesliga-Saison. Mal gucken, was dort möglich sein wird. Das wird auf jeden Fall, ich glaube, Robin, da sind wir uns einig, das werden 4 ganz, ganz tolle Handballspiele. Hoffentlich auch mit ein bisschen Verlängerung und sowas, mit extremer Dramaturgie. Ich glaube, das wird dem Ganzen nochmal eine Krone aufsetzen.
Ja, absolut. Unbedingt einschalten, weil das lohnt sich richtig.
Ja, definitiv. Dann lass uns auch ganz kurz den Blick werfen, Robin, zum Ende hin auf die EM-Qualifikation. Dort, wir hatten ja die Spiele in der vorvergangenen Woche ja, wollen natürlich drüber reden. Jetzt sind ja auch die Auslosungen getroffen worden. Die deutsche Gruppe, Deutschland spielt gegen Spanien, Serbien und Österreich in Gruppe A in Herning. Keine einfache Aufgabe, zumal in den anderen, also aus der Gruppe B dann Dänemark, Portugal warten könnte und dann auch aus Gruppe C Norwegen, Frankreich. Also die deutsche Gruppe hat keine einfache Auslosung bekommen, die deutsche Mannschaft.
Das ist eine heftige Auslösung, vor allen Dingen, wie du schon gesagt hast, wenn es dann weitergeht. Also ich glaube, dass sich Deutschland da schon, ne, sie können sich durchsetzen, gegen Spanien wird ein spannendes Spiel. Sehe Deutschland aber auch aktuell stärker als die Spanier, muss ich sagen. Österreich und Serbien musst du gewinnen, sind jetzt nicht unbedingt die leichtesten 2 Gegner, die du in der unteren Hälfte dieser Losgruppe, sage ich mal, erwischen kannst, da wäre sicherlich, weiß ich nicht so, wenn ich mir Gruppe B angucke, Nordmazedonien und Rumänien oder Gruppe C Tschechien und die Ukraine, sind meiner Meinung nach einfachere Gegner als Österreich und Serbien. Gerade Österreich, Deutschland ist natürlich auch immer viel Feuer hinter, viel Feuer drin, ist kein einfacher zu bespielender Gegner, sage ich mal. Aber gerade wenn es dann weitergeht und dann Dänemark und Frankreich kommen, dann könnte das ziemlich bitter werden schon wieder.
Ja, definitiv. Also es könnte wirklich extrem bitter werden. Auch die Portugiesen haben uns ja auch bei der WM auch sehr, sehr schwer getan. Ich bin da sehr gespannt, auch wie die Spanier auch sein werden. Auch da ist ja ein bisschen so ein Umbruch mit dabei und die waren jetzt zuletzt auch wirklich sehr, sehr schwanken teilweise von Turnier zu Turnier. Deswegen bin ich mal sehr gespannt, was für ein Gesicht wir von den Spaniern zu sehen bekommen. Aber wie gesagt, eigentlich musst du auf jeden Fall in die Hauptgruppe reinkommen. Dann musst du halt wirklich dich verbessert zeigen. Und ich finde halt auch, dass man da auch da gegen die Schweiz und dann auch und mir auch so diese Spiele anschauen nochmal oder rückblickend drauf blicke. Das war mir ein bisschen zu wenig. Also hätte ich mir einfach ein bisschen was mehr gewartet und man merkt einfach, dass diese deutsche Mannschaft einfach dringend sag schnell, ein zweites
Abwehrsystem braucht.
Abwehrsystem braucht, genau, ja.
Ja, total, ne? Das ist, also es ist was, wo wir ja schon ewig drauf hoffen. Ich hoffe, dass es jetzt zur Europameisterschaft endlich dann auch mal kommt. Gerade vielleicht dann auch gegen die Spanier. Um nochmal auf die Auslosung zurückzukommen, finde ich gerade die Gruppen A, B, C echt, die sind heftig. Und dann gucke ich mir die Gruppen D, E und F an und denke mir, das ist aber jetzt also eine ziemliche Unwucht in der ganzen Geschichte drin. Weil
Ja.
gerade die Gruppe D mit Slowenien, Färöer, Montenegro, Schweiz und dann auch F, Ungarn, Island, Polen, Italien, das sind schon echt einfache Gruppen
Ja, das
im
ist so.
Vergleich zu den oberen dreien ABC.
Ja, also das ist, also da haben wir echt dieses schlechtere Drittel erwischt oder schlechtere Hälfte erwischt, definitiv. Also das wird da, ich meine, wenn du da eine Medaille holst und ins Halbfinale reinkommst, dann kannst du echt was auf einbilden, aber das wird, glaube ich, extrem schwierig für diese Mannschaft werden, wenn wir so spielen wie in der EM-Qualifikation. Ich glaube, da wird man sich dann echt sehr, sehr schwer tun.
Definitiv, aber es ist noch Zeit. Es
Ja,
ist absolut
definitiv.
noch Zeit und den Weg weiter mit den jungen Spielern dazu gehen, vielleicht gerade mit denen dann auch mal eine neue Deckungsvariante auf die Beine zu stellen. Ja, könnte klappen, bin ich gespannt und ich setze ja
Definitiv.
eh alle meine Hoffnungen in die Heim-WM 2027.
Ja, klar. Genau, das wollen setzen wir alle. Da soll entsprechend natürlich der WM-Titel bei rumkommen. Ob es gelingen wird, wir werden natürlich genau drauf schauen, natürlich auch alle anderen Ereignisse rund um den Handballsport. Deswegen solltet ihr uns weiterhin folgen auf dem Podcatcher eurer Wahl, Spotify und iTunes. Habt sogar die Möglichkeit, uns Rezensionen zu schreiben. Macht das gerne, gebt uns gerne Feedback. Folgt uns gerne auf Social Media, Facebook, Twitter, Instagram mit dem Handel Anruf, findet uns dort jeweils. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder hier bei Anruf im Handball Talk auf Sport 1.